Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine Frage an Sie. Was fällt Ihnen bei dem Wort Gedankenlosigkeit ein? Wenn Ihnen jetzt nichts einfällt, dann sind Sie gedankenlos, aber das ist ja ziemlich logisch. Aber das wollte ich ja gar nicht testen, ob Ihnen bei dem Wort was einfällt, sondern ich möchte Sie mit einem Phänomen unserer Zeit konfrontieren, nämlich die Gedankenlosigkeit. Ich möchte die Gedankenlosigkeit als ein Riesenproblem unserer Zeit bezeichnen. Und wissen Sie warum? Es ist ja gar nicht so, dass wir überhaupt nichts denken würden. Wenn man Menschen so auf der Straße begegnet, dann erkennt man ihre Gedankenstürme im Kopf. Meist schon daran, dass sie mit geneigtem Kopf den Geradeausblick auf die Straße haben und eine etwas eingeschränkte Rundum-Wahrnehmung haben. Und ihr ernster Blick lässt auch noch vermuten, dass sie schwierige Probleme im Kopf haben. Was mich nun bei diesem Predigtthema über die Gedankenlosigkeit bewegt, ist Folgendes. Ich glaube, wir denken sogar sehr viel. Vor allem denken wir solche Gedanken, die uns Angst machen, die uns bedrängen. Von Angst gesteuerte Gedanken drängen sich ständig in den Vordergrund unserer Wahrnehmung. Sie sind sogar ansteckend, diese Ängste. Meine Angst ist mir am wichtigsten. So tickt es in unserem Gehirn. Wo ich aber eine große Gedankenlosigkeit bemerke, ist, wenn ich spüre, dass ich mit meinen Gedanken bei anderen gar nicht so richtig ankomme oder gar auf Ablehnung stoße. Ich werde nicht verstanden, so ist dann unser Eindruck, wenn uns sowas passiert. Mein Gegenüber ist nicht bereit oder in der Lage, sich mit meinen Gedanken zu befassen, womöglich sich selbst zu hinterfragen. Jeder denkt nur seine Gedanken und behält seine Meinung am besten für sich, weil er ja fürchten muss, nicht verstanden, vielfach sogar ausgegrenzt zu werden. Und dann ist es am einfachsten, wenn man denkt, was alle denken. Und dafür gibt es in unserer Zeit auch eine anrüchige Bezeichnung, wenn man sich dem Mainstream anschließt. Denn mit dieser öffentlichen Meinung scheint man überall so ziemlich am besten durchzukommen. Aber es ist nicht nur so, dass wir viel zu wenig fragen, was andere denken. Wir kümmern uns bestimmt auch zu wenig darum, was Gott denkt, was seine Gedanken sind. Im Psalm 139 heißt es: Wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Unsere Gedanken leiten unsere Pläne, unsere Motivation und unser Handeln. Und deshalb ist es so wichtig, immer die eigenen Gedanken zu kontrollieren, sich auf gute Gedanken zu konzentrieren oder, wie man häufig hört, positiv zu denken. Es ist für uns Christen existenziell, unsere Gedanken an dem zu orientieren, was Gott möchte. Im Buch der Weisheit findet sich folgender Satz: Verkehrte Gedanken trennen von Gott. Wie wahr, kann man das sagen. Aber woran erkennen wir nun, ob unsere Gedanken verkehrt oder gut, also im Sinne Gottes sind? Die erste Instanz, wo wir das prüfen können, ist unser Gewissen. Vorausgesetzt, wir haben es gut gebildet. Es gibt auch Menschen, die haben Schlimmes angerichtet und haben auch gesagt, ich musste das so machen davon. Das war so meine Überzeugung, meine Gewissensüberzeugung. Aber so ein Gewissen ist schlecht gebildet, es ist manipuliert und indoktriniert und weiß nicht was alles, verbildet. Also wenn die erste Instanz durchlaufen ist, mein Gewissen, kann ich mit dem mich selber in den Spiegel schauen? Dann kommt die zweite Frage, der nächste Schritt: Kann ich meine Gedanken austauschen mit Gleichgesinnten, die ebenfalls es gut meinen, so wie ich es versuche, gut zu meinen? Eine afrikanische Weisheit lautet: Die Weisheit wohnt nie in einem Kopf allein. Also wir brauchen den anderen, um auszutauschen. Der hat ja auch gute Ideen, gute Gedanken, Erfahrungen, die ich nicht habe. So, und dann kommen wir zum dritten Schritt. Die Frage, was will Gott uns jetzt sagen? Und das geht ganz einfach dadurch, dass wir gemeinsam die Heilige Schrift lesen. Da haben wir das Wort Gottes schwarz auf weiß gedruckt. Aber oft scheitert es schon am ersten Schritt. Eigentlich wissen wir ja meistens, was gut ist und was böse, was aufbauend oder was zerstörend ist, wertschätzend oder eben abwertend. Aber dann stehen unsere Ängste im Weg, womöglich unsere Minderwertigkeitskomplexe, womöglich das Gefühl, zu kurz zu kommen, den kurzen Vorteil noch zu ergattern. Und schon ist die Frage, ob unsere Gedanken, unsere Ideen noch als gut einzuordnen sind, ist dann fraglich. Für den zweiten und den dritten Schritt, also den Gedankenaustausch und dem Wort der Schrift zu folgen, da gibt es in der Kirche seit Jahrhunderten die Praxis der geistlichen Begleitung. Man sucht sich einen Begleiter, dem man wirklich seine Seele anvertrauen kann, der interessenfrei mich beraten kann, nicht zu seinem günstigen Zwecken oder so, sondern von Gott her mich zu beraten versucht. Aber solche geistlichen Begleitungen werden leider viel zu wenig genutzt und auch viel zu wenig angeboten. Man findet sie schon, wenn man auf der Suche ist, aber es ist auf die Menge gesehen viel zu wenig. Die Gedanken Gottes lassen sich zwar nicht ergründen, Gott ist einfach größer, aber eine gewisse Ahnung ist möglich. Und diese Ahnung nennt man dann Weisheit. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das Wort von der Weisheit kaum zu hören. Da ist man von Intelligenz, manchmal auch künstliche Intelligenz oder Bildung oder sonstige Ausdrücke werden da genannt. Aber Weisheit kann man ja nicht lernen in der Schule, da lernt man Wissen, aber nicht die Weisheit. Also Weisheit ist diese Ahnung dessen, was Gott möchte, denn das ist dann das Gute. Im Philipperbrief des Paulus Apostels steht am Schluss ein treffender Satz, der interessanterweise bei jeder Predigt in der evangelischen Kirche am Ende steht. Paulus schreibt nämlich, und diesen Satz sollten auch wir uns zu Herzen nehmen, weil es einfach so treffend ist. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren.